Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2023, Folge 3. Der Tarnkappenkanzler von Benedikt Becker, Nico Fried, Andreas Heuden-Borchers und Jan Rosenkranz aus Stern Nummer 4 vom 19.01.2023. Gelesen von Roland Friedl. Zögerliche Waffenhilfe, eine chaotische Regierung und verärgerte Verbündete. Was ist bloß mit diesen Deutschen los? Eines muss man Olaf Scholz lassen. Er hat die Ruhe weg. Oder tut zumindest so. Montag dieser Woche. Vor 3 Tagen ist durchgesickert, dass Christine Lambrecht hinschmeißen will. Nun hat sie den Kanzler offiziell um Entlassung gebeten. Für Freitag hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin seine Kollegen aus den NATO-Staaten nach Ramstein eingeladen. Bei dem Treffen soll über den Krieg in der Ukraine geredet werden und über weitere Waffenlieferungen, vor allem über die deutschen Leopard-Panzer. Es ist eine verdammt wichtige Besprechung. Es geht dabei um nichts weniger als die Zukunft des westlichen Bündnisses. Wer für Deutschland teilnimmt? An diesem Montag erst einmal völlig unklar. Und was macht der Kanzler? Reißt sein Programm runter wie geplant. In Ulm besucht er die Goldochsenbrauerei, lässt sich Sudhaus, Abfüllanlage und Lagerkeller zeigen. Danach fährt er zur Firma Hensoldt und schaut sich das Radar an, das in Iris-T eingebaut ist. Das Luftabwehrsystem ist eine Art Lieblingswaffe des Kanzlers. Die Bundesregierung hat sie der Ukraine überlassen. Auf der Website von Hensoldt steht: Wir bieten unseren Kunden einsatzkritische Sensorsysteme zum Schutz, zur Überwachung und zur Situationserkennung. Noch besser für Scholz wäre, es gäbe einsatzkritische Sensorsysteme für die Politik, denn an dieser Stelle zeigt der Kanzler derzeit beträchtliche Schwächen. Olaf Scholz steckt in seiner ersten echten Krise als Kanzler. Es kommt viel zusammen. Vor allem im Ausland wächst das Unverständnis über seine abwartende Politik bei Panzerlieferungen an die Ukraine. An der Spitze des Verteidigungsministeriums herrscht ein Vakuum, das auch Lambrechts Nachfolger nicht sofort füllen kann. Und für ein paar Tage erweckte der Kanzler den Eindruck, als gehe ihn das alles gar nichts an. Sensor außer Betrieb? Aus der Ampelkoalition dringt zu alledem wie ein ewiger Klangteppich die gewohnte Vielstimmigkeit über notwendige Hilfe für die Ukraine. Die Berliner Regierung bietet so ein unsortiertes Bild mit jeder Menge ungeklärter Fragen, Überlebensfragen. Die drängendste lautet: Ist auf die Deutschen noch Verlass? Bei der Suche nach Antworten schwanken die Verbündeten zwischen Verzweiflung und einem gewissen Verständnis, wobei grob die Formel gilt: Je weiter östlich, desto mehr überwiegt die Verzweiflung. Es ist immer dasselbe Muster, urteilte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vergangene Woche mit Blick auf die Deutschen. Erst sagen sie Nein, dann verteidigen sie vehement ihre Entscheidung, nur um am Ende Ja zu sagen. Das begann schon vor dem russischen Überfall, als die Regierung Scholz zögerte, bevor sie Estland erlaubte, den Ukrainern 9 Uralthaubitzen aus Zeiten der Nationalen Volksarmee zu überlassen. Es setzte sich fort mit der zwischenzeitlichen Weigerung der Ukraine, den Flugabwehrpanzer Gepard oder die Panzerhaubitze 2000 zu liefern. Und es wird mit der jüngsten Entscheidung, jetzt noch 40 Schützenpanzer Marder abzugeben, nicht enden. Die Diskussion um den Kampfpanzer Leopard 2 ist bereits entbrannt. Und sie wird unweigerlich an Fahrt aufnehmen, nachdem die Briten vorgeprescht sind. Premier Rishi Sunak hat dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zugesagt, dass Großbritannien 14 Challenger 2 liefern werde. Das sind die ersten echten Kampfpanzer, die die Ukraine aus dem Westen bekommt. Eine neue Qualität der Unterstützung in einer Zeit, in der Russland seine Angriffe auf ukrainische Städte massiv verstärkt hat. Polen und andere Osteuropäer drängen auf mehr. Und die deutsche Regierung gibt erst einmal die übliche Antwort: Wir haben nichts, wir geben nichts. Oder vielleicht doch. Deutschland unter dem Kanzler Olaf Scholz ist für viele Verbündete ein schwieriger Partner, jedenfalls ein sturer. Oder sogar schon peinlich? Dieser Krieg könnte sich weiter auf Europa ausdehnen, inklusive Deutschland, warnt die Historikerin und Osteuropa-Expertin Anne Applebaum. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Berlin schon wirklich darauf vorbereitet ist. Inzwischen hat Deutschland zwar Waffen im Wert von 2,3 Milliarden Euro an die Ukraine geliefert, mehr haben nur die USA und Großbritannien gegeben. Aber Scholz hat es geradezu zum Programm erhoben, in dieser Frage wie ein störrischer Esel zu wirken, der von den Verbündeten geschoben und geschubst werden muss, bis er endlich bereit ist, seine Last zu tragen. Das Bild des Zauderns und Zögerns, der hinkenden Nachhut des Westens hat sich festgesetzt. Er versuche noch immer zu verstehen, so Kuleba, warum die deutsche Regierung sich das antut. Ja, warum eigentlich? Scholz nennt dieses Verhalten Besonnenheit und trägt sein Mantra vor: keine nationalen Alleingänge, sondern enge Koordinierung mit unseren Freunden und Verbündeten. Zu seiner Verantwortung als Kanzler gehöre, alle Entscheidungen klug abzuwägen und sich nicht durch aufgeregte Forderungen kirre machen zu lassen. In der Ruhe. Scholz ist davon überzeugt, dass es ihm von einer Mehrheit der Deutschen gedankt wird. Vielleicht nicht jetzt, aber bei der nächsten Wahl. Immerhin, eine Zahl dürfte ihn in dieser Annahme bestärken. 41% der Deutschen halten Art und Umfang der Waffenlieferungen an die Ukraine für angemessen, ermittelte der Deutschland-Trend der ARD Anfang Januar. Im Grunde kann er es nur einer Gruppe recht machen, entweder seinem Wahlvolk oder den NATO-Partnern, die mehr Engagement verlangen. Olaf Scholz wandelt auf dem Grat zwischen internationaler Verantwortung und nationaler Befindlichkeit. Das ist ein dauerhaftes Dilemma. Frage an Ben Hodges, bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Truppen in Europa. Reicht es aus, was die Bundesregierung bisher zur Unterstützung der Ukraine getan hat? 4-Buchstaben-Antwort: Nein. Er wisse ja, so der Generalleutnant AD, dass es dieser Regierung aus politischen, kulturellen und historischen Gründen schwerfällt, eine schlüssige Strategie zu entwickeln, wie sie der Ukraine im Kampf gegen Russland den Rücken stärken kann. Nicht nur daran gemessen liefere Deutschland schon signifikant viele Waffen. Nur sorgten zugleich die unklaren Botschaften aus Berlin und aus dem Kanzleramt international für Unsicherheit und Skepsis, so Hodges. Das schmälert die Wirkung all dessen, was Deutschland tut. Da ist es wieder. Das größte Problem von Olaf Scholz, die Kommunikation. Der gute Wille ist da. Er ist nur so verdammt schwer zu erkennen. Vergangenen Samstag fuhr Scholz nach Lubmin, wo er mit MacPoms Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stolz das zweite deutsche Flüssiggasterminal eröffnete. Die Nachricht vom geplanten Rücktritt Christine Lambrechts war schon ein paar Stunden alt. Doch als die Frage nach der Zukunft des Verteidigungsministeriums aufkam, verweigerte Scholz eine Antwort. Stattdessen erzählte er in einer kurzen Rede einmal mehr die Geschichte vom schlauen Kanzler, der frühzeitig die Gasreserven in Deutschland auffüllen ließ, weshalb das Land nun gut durch den Winter komme und die Menschen nicht frieren müssten. Es ist Scholz' Lieblingsgeschichte. Was ihn nicht juckt, ist der Umstand, dass das Bild vom visionären, entschlossenen und zupackenden Energiekanzler den Kontrast zu seiner Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen nur schärft. Große Worte, kleine Folgen. Dem Energiekanzler ist nichts zu teuer, um die Deutschen seinem Amtseid entsprechend vor Schaden zu bewahren. 100 Milliarden Euro für 3 Entlastungspakete, 200 Milliarden für den Doppelwumms, mit dem vor allem die Gaspreisbremse finanziert werden soll. Die Reserven der Deutschen erscheinen unerschöpflich, die Steuereinnahmen übertreffen die Erwartungen, die Wirtschaft hält durch. Kaum verwunderlich deshalb, dass das Ausland mit doppelter Verblüffung auf die deutschen Verteidigungsbemühungen guckt. Der positiven Überraschung über die Zeitenwende-Rede des Kanzlers und den 100 Milliarden Sonderetat folgte das Staunen über die Folgenlosigkeit. Scholz' Worten bei seiner Rede Ende Februar folgten keine Taten, so wird das jedenfalls in Polen allgemein gesehen, urteilt der frühere polnische Verteidigungsminister Tomasz Siemoniak. Polen erwarte eine deutliche Erhöhung des deutschen Ukraine-Engagements auf allen Ebenen, vor allem auch finanziell und militärisch. Außerdem sollte Deutschland auch nicht jenes Land sein, das NATO-Initiativen zugunsten der Ukraine verhindert oder verzögert. Ivo Dolder, unter Barack Obama US-Botschafter bei der NATO, nennt die 100 Milliarden schlicht und einfach eine Anzahlung. Dabei hatte die Ampel die Erwartungen selbst hochgeschraubt. Deutschland müsse die Rolle einer Führungsmacht in der Welt spielen, hatte etwa SPD-Chef Lars Klingbeil in einer programmatischen Rede vor einem halben Jahr gefordert. Er bezog das ausdrücklich auch auf das Militärische mit Rückendeckung des Kanzlers. Derzeit geht das Ringen in eine neue Runde. An diesem Freitag trifft sich die Ukraine-Kontaktgruppe, um über weitere militärische Hilfe für die Ukraine zu entscheiden. Robert Habeck hat bereits deutlich gemacht, dass die Bundesregierung aus seiner Sicht andere Staaten nicht daran hindern solle, in Deutschland gekaufte Leopard 2 Panzer abzugeben. Der Grüne ist Wirtschaftsminister. Rüstungsexporte fallen in seine Kompetenz, nicht aber eine solche Entscheidung im Alleingang zu verkünden. Scholz' Autorität zerfällt noch nicht, aber sie bröselt. Und dann ist da der Rücktritt von Christine Lambrecht. Kürzer als die 57-Jährige war nur ein einziger an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Rupert Scholz musste nach 11 Monaten seinen Hut nehmen. Und länger hat die Suche nach einem Nachfolger auch nie gedauert. Vor allem gemessen daran, dass Lambrecht Scholz bereits kurz nach dem Jahreswechsel über ihren Rückzugswunsch informiert haben soll. Als diese Sternausgabe in Druck ging, stand immer noch nicht fest, wer ihr folgen würde. Nichts zeigt deutlicher, dass Scholz' einsatzkritische Sensorik schwächelt, als seine angeblich wiederholten Versuche, Lambrecht von ihrer Entscheidung abzubringen. Der Kanzler setzt sich damit dem Verdacht aus, das Vermeiden einer für ihn peinlichen Personalie über Wohl und Wehe der Bundeswehr gestellt zu haben. Denn Lambrecht war seine Wahl. Er hat sie bei ihrer Vorstellung über den grünen Klee gelobt. Sie wird eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin. Er hat sie bis zuletzt in Schutz genommen. In einem Interview mit der Taz versicherte Scholz noch am vorigen Samstag, er arbeite eng und vertrauensvoll mit ihr zusammen. Einarbeitung auf der Fahrt ins Amt. Und nun alles auf Neuanfang. Lambrechts Rücktritt bietet den Deutschen die Chance, sich stärker für einen ukrainischen Sieg einzusetzen, sagt Osteuropa-Expertin Applebaum. Und um endlich mit der wirklich schwierigen Reform des deutschen Militärs zu beginnen. Der oder die Neue im Bendlerblock muss vor allem das beweisen, was man beim Militär Kaltstartfähigkeit nennt. Er oder sie muss sofort einsatzbereit sein, um dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr es auch wird. Zeit für Einarbeitung? Am ersten Arbeitstag auf der Autofahrt ins Amt. Die Aufgabe ist gewaltig und die tagelangen Spekulationen machten vor allem eines deutlich. Es drängte sich unter den Sozialdemokraten niemand wirklich auf, für das wichtigste Ressort das der Kanzler in diesen Zeiten zu vergeben hat. Die Anforderungen sind vielfältig. Mehr als nur ein bisschen Ahnung von Verteidigungspolitik, Erfahrung in der Leitung eines großen Apparats mit 3000 Ministerialen und ungezählten Fallgruppen, politischer Instinkt und nach Lambrecht besonders wichtig, ein sicheres Gespür für die Anforderungen und die Würde des Amtes. Das Ressort galt ohnehin als das Schwierigste, schon bevor Olaf Scholz die Zeitenwende ausrief. Die 100 Milliarden Euro müssen schnell und sinnvoll investiert werden. Und es drängt sich die Frage auf, ob das gelingen kann, ohne die verkrusteten Strukturen im Beschaffungswesen ein für allemal zu zerschlagen. Lambrecht hat auf diese Reform verzichtet, wollte nur kleine Rädchen im kaum überschaubaren Räderwerk der Wehrverwaltung neu justieren. Es wäre unfair zu sagen, das Jahr unter ihrer Führung sei komplett verschwendet. Sie hat Entscheidungen getroffen, die überfällig waren, hat die Nachfolge des Kampfjets Tornado geregelt und bewaffnete Drohnen bestellt. Es ist ihr aber nicht gelungen, der ständigen Kritik eine überzeugende Idee entgegenzusetzen, was sie mit Amt und Armee vorhat. Wie sie sich das konkret vorstellt, die Truppe wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten. Das Momentum der Zeitenwende ist unter ihr verpufft. Kein Wumms, nirgends. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Rüstungsindustrie bei all dem eine eher unrühmliche Rolle spielt. Der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall etwa rührt stets die Werbetrommel für seine Panzer, die sich angeblich rasch Richtung Ukraine liefern ließen, wenn es denn politisch gewollt sei. Im April hatte Rheinmetall schon die Ausfuhr von Mardern und sogar Leoparden beantragt. Im Mai warb Konzernchef Papperger: Wir könnten zum Beispiel mittelfristig insgesamt 100 Marder zur Verfügung stellen. Die ersten wären in 3 Wochen fertig. Und nun, da sich die Regierung dazu durchgerungen hat, diese Marder zu liefern, sagt Papperger, die 100 Marder seien in schlechtem Zustand. Die Reparatur dauere eher 7 bis 8 Monate. Und die Leoparden? In diesem Jahr nicht mehr. All das prallte lange an Lambrecht ab, wie die Häme über ihre missglückten Auftritte, über das Foto ihres Sohnes im Hubschrauber, über die Pumps in Mali und ihr seltsames Silvestervideo. Als hätte sie sich von Rheinmetall einen persönlichen Schutzpanzer besorgt. Immerhin kann man von Lambrecht lernen, wie man es nicht macht. Das fängt schon bei atmosphärischen Dingen an. Mit der Truppe ist sie nie warm geworden. Nun ist es nicht Aufgabe einer Verteidigungsministerin, oberste Vertrauensperson der Soldaten zu sein. Aber es hilft, ein gutes Verhältnis zu jenen zu pflegen, ohne deren Mithilfe man die Zeitenwende gleich in die Schublade der Geschichte sortieren kann. Darum wurden in den vergangenen Monaten entscheidende Fragen der Sicherheitspolitik im Kanzleramt entschieden. Aus der Rüstungsindustrie heißt es: Wir sprechen lieber gleich mit Wolfgang Schmidt. Der Chef des Kanzleramts agierte als Nebenverteidigungsminister. Lambrecht stand immer öfter im Regen, obwohl Scholz' Leute nach eigener Darstellung schon länger mit den USA und Frankreich Verhandlungen über die Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine führten, sagte Lambrecht noch an Weihnachten, Marder würden als Ersatz für den Puma in der Bundeswehr gebraucht. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Auch die neue Spitze im Verteidigungsministerium muss sich vor allem für 2 Herausforderungen wappnen. Erstens, wie leer die Depots der Truppe sein mögen, Ukraine und NATO-Partner werden nicht aufhören, immer mehr zu verlangen, als die Deutschen liefern wollen und können. Und zweitens, Scholz bleibt Scholz. Zu Beginn der Woche wartete alle Welt auf seine Entscheidung, wer Lambrecht nachfolgt. Und der Kanzler trank Bier. Zur Mittagszeit hielt Olaf Scholz in der Ulmer Goldochsenbrauerei ein Glas naturtrübes Bier in der Hand, Zwickel genannt. Später kam noch ein Vollbier dazu. In der Zeit, die er in der Brauerei blieb, hätte er sich die Krise schön trinken können. Hat er natürlich nicht gemacht. Der Kanzler trinkt sowieso lieber Wein. Roten, natürlich. Deutschland hat einiges wieder gut zu machen. Ivo Dalder, US-Sicherheitsexperte und NATO-Botschafter, unter Präsident Obama sagt, die 100 Milliarden für die Bundeswehr können nur der Anfang sein. Von Jan-Christoph Wichmann. Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist Anfang der Woche zurückgetreten. Sie war keine Sicherheitsexpertin und hat sich im Amt mehrfach blamiert. War sie das Gesicht eines Landes, das Verteidigungspolitik noch immer nicht ernst nimmt? Es ist wahrlich keine Neuigkeit, dass Deutschland Verteidigungspolitik vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine nicht ernst nahm. Als Lambrecht ins Amt kam, gingen die meisten davon aus, dass die Rüstungs- und Verteidigungspolitik so weiterlaufen würde wie in den vergangenen 10 bis 15 Jahren. Deutschland hat zwar signifikante Truppenkontingente nach Afghanistan entsandt, aber die Kapazitäten zur eigenen Verteidigung waren seit Ende des Kalten Krieges erodiert. Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat sich diese Erosion sogar noch beschleunigt. Lambrechts Scheitern zeigt, dass sie für einen bestimmten Abschnitt der deutschen Geschichte geeignet war, aber nicht für dieses neue Zeitalter. Was muss sich nun ändern? Steht eine Generalüberholung der gesamten Sicherheitspolitik an? Deutschland ist das wichtigste und mächtigste Land in Europa. Deswegen muss es die besten Verteidigungskapazitäten haben. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der du dich um deine Verteidigung nicht scheren musst. Wie im Kalten Krieg ist die Möglichkeit sehr real, dass militärische Gewalt eingesetzt werden muss. Als wichtigste Regionalmacht braucht Deutschland endlich eine ernstzunehmende Verteidigungspolitik. Es sollte also 2-3% seiner Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgeben. Deutschland muss seine Verteidigungsstruktur komplett überholen, um das zu tun, was eine wichtige Militärmacht in der Lage sein sollte zu tun, nicht nur sich selbst zu verteidigen, sondern auch die Alliierten. Das bedarf sehr großer Investitionen. Die Regierung Scholz hat immerhin 100 Milliarden Euro zugesagt. Die 100 Milliarden sind eine Anzahlung, um einige der ausgebliebenen Investitionen der vergangenen 20 Jahre aufzuholen. Deutschland hat, wie einige andere kleinere Länder in Europa, nicht in die Rüstung investiert. Es hat einige Operationen finanziert, vor allem in Afghanistan, und hat hohe Personalausgaben. Aber die Bundesrepublik hat weder in wichtige, moderne Waffensysteme noch in ihre Fähigkeiten zur Verteidigung investiert. Die 100 Milliarden sollten also nicht Teil des Verteidigungshaushalts sein. Sie sind eine einmalige Investitionsspritze in die Waffensysteme zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberbereich, die einer Militärmacht angemessen sind. Der Verteidigungshaushalt selbst muss auf 2-3% des BIP steigen. Diese Bereitschaft scheint noch nicht vorhanden. Die Zeitenwende ist also nicht ausreichend vollzogen. Ist Kanzler Scholz zu zögerlich? Zu wenig visionär? Scholz versucht, sein Land mitzunehmen auf diesem Weg. Es handelt sich um einen gewaltigen Wandel. Ich beneide ihn nicht. Mehr als 40 Jahre lang haben deutsche Bundeskanzler dem Volk verkauft, dass es nicht ernsthaft in die Verteidigung investieren muss. Jetzt braucht es eine starke Führung auf allen Ebenen, nicht nur in der Regierung, die sagt, Schluss damit. Unsere Sicherheit hängt von starken Beziehungen zu unseren Freunden und Alliierten in der EU und in der NATO ab. Und Deutschland übernimmt in militärischen Fragen jetzt seinen Part. Ist Olaf Scholz der richtige Mann für diese Zeitenwende? Er hat immerhin den größten Wandel vollzogen. Er hat in seiner Zeitenwende-Rede gesagt, dass es großer Investitionen in der Verteidigung bedarf. Das unterscheidet ihn von Angela Merkel und Gerhard Schröder, ja selbst von Helmut Kohl. Man muss in der Geschichte weit zurückgehen, bis zu Helmut Schmidt, um einen Kanzler zu finden, der gesagt hat, dass die Sicherheit des Landes von großen Investitionen in der Verteidigung abhängt. Macht Scholz das schnell genug? Nein. Aber immerhin ist er den ersten Schritt gegangen. Nun muss er den Kurs fortführen. Und die neue Führung des Verteidigungsministeriums muss darauf bestehen, die nötigen Ressourcen auch zu erhalten. Deutschland wird immer wieder aufgefordert, der Ukraine stärker zu helfen, zuletzt durch Panzerlieferungen. Aber auch die US-Regierung schickt längst nicht alle Waffen in die Ukraine. Zunächst sollte man festhalten, Deutschland tut schon eine Menge für die Ukraine. Es stimmt, dass es nicht zu den Ländern gehört, die nach immer mehr Waffen schreien. Aber es stellt schon viele wichtige Waffen bereit. Es ist das zweite Land, das der Ukraine das Patriot-Luftabwehrsystem zur Verfügung stellt. Ein sehr wichtiges Waffensystem. Ich gehöre nicht zu dem Lager, das Deutschland ständig vorwirft, nicht genug zu machen. Die Deutschen nehmen einiges in Kauf, um die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu minimieren. Auch wenn es um wirtschaftliche Hilfe geht und um die Aufnahme von Flüchtlingen, leistet Deutschland einen großen Beitrag. Wir sollten aufhören, ständig auf die Deutschen einzuprügeln. Sollte Deutschland der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern? Ich verstehe, dass der Kanzler jeden Tag aufs Neue abwägen muss. Wie sehr können wir helfen? Was würde zu einer Eskalation führen? Das ist im Oval Office nicht anders oder in Downing Street No. 10 oder im Élysée-Palast. Doch die Zeit ist gekommen, Kampfpanzer zu schicken. Diese Panzer müssen aus dem Westen kommen, denn es gibt nicht mehr genug aus Sowjetzeiten. Den Leopard zu liefern ist besonders sinnvoll. Mit Blick auf den Einsatz in der Ukraine und aus logistischen Gründen. Ein erster Schritt wäre, dass die Länder, die den Leopard haben, ihn in die Ukraine schicken dürfen. Es ist lächerlich, dass das nicht schon passiert. Ob Deutschland dann die eigenen Leopard 2 schickt, hängt auch davon ab, wie viele es für die eigene Verteidigung braucht. Mein Eindruck ist, Deutschland braucht nicht so viele, wie es heute hat. Es kann einige der Ukraine geben und anderen Ländern erlauben, ihre an die Ukraine abzugeben. Das wäre ein signifikanter Beitrag in diesem Krieg. In einem Artikel im Fachmagazin Foreign Affairs rufen sie die NATO-Alliierten dazu auf, der Ukraine entschlossener zu helfen und Russland noch stärker zu isolieren, gleichzeitig aber den Kontakt zu Moskau nicht abzubrechen. Welche Rolle sehen Sie für Deutschland? Die, den Kontakt zu Moskau zu halten? Nein, bestimmt nicht. Wir müssen der Ukraine so sehr helfen, wie wir nur können. Wir müssen Russland so sehr in Schach halten und isolieren, wie wir nur können. Aber selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges haben wir den Dialog mit der Sowjetunion weitergeführt. Die fundamentale Rolle Deutschlands ist es, alles dafür zu tun, die Westintegration der Ukraine voranzutreiben. Das heißt, Kiews EU-Mitgliedschaft jetzt zu forcieren, nicht 10 bis 15 Jahre zu warten und eine Debatte darüber zu führen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Was immer auf dem Schlachtfeld passiert. Die Ukraine muss in den Westen integriert werden. Das ist nicht nur für die Ukraine wichtig, sondern auch für den Westen. Zudem muss Deutschland helfen, ein Europa zu schaffen, das nicht mehr von Russland abhängig ist, nicht von dessen Kohle, Gas, Öl und Uran. In dieser Frage kommt es entscheidend auf Deutschland an. Das ist aber ganz bestimmt nicht der Fall, wenn es um den Dialog mit Russland geht. Das können die USA besser, wie wir im Kalten Krieg gemerkt haben. Außerdem hat Deutschland einiges wieder gut zu machen. Schließlich hat man in Berlin zu lange geglaubt, der Dialog könne Verteidigung ersetzen. Wann könnte die Ukraine in die NATO aufgenommen werden? Momentan wird die Aufnahme noch blockiert, unter anderem von Deutschland. Meine Ansicht ist, dieser Krieg war überhaupt nur möglich, weil die Ukraine nicht NATO-Mitglied war. Hätten wir von Anfang an gesagt, wir verteidigen die Ukraine, dann hätte es diesen Krieg nie gegeben. Die Lektion ist, wir müssen unsere Haltung überdenken. Die alte Einstellung war, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist provokant. Jetzt wissen wir, die Nicht-Mitgliedschaft war provokant. Was diesen Krieg erst möglich machte, war unsere Entscheidung. Wir verteidigen die NATO-Grenzen, aber nicht die Ukraine. Die USA und Deutschland mögen in der Russlandpolitik inzwischen wieder weitgehend in Einklang sein. Nicht aber gegenüber China. Begibt sich Deutschland da auf Kollisionskurs zu den USA? Die Lektion, die wir inzwischen alle verstanden haben, nicht zuletzt Scholz, in seiner Zeitenwende-Rede lautet: Es gibt eine geopolitische Realität, die die ökonomischen Beziehungen beeinflusst. Das gilt auch für China. Wenn wir unsere Beziehungen zu Peking allein unter wirtschaftlichen Aspekten sehen, ignorieren wir die Realität. Die Zeit ist gekommen, die Beziehung zu China strategisch zu beleuchten. Wenn die deutsche Autoindustrie, dieser so große, essentielle Teil der deutschen Wirtschaft, total abhängig ist vom chinesischen Markt, wie das heute der Fall ist, dann ist das ein großes strategisches Problem. Die deutsche China-Politik wird dem aus meiner Sicht nicht gerecht. Die des Außenministeriums vielleicht, aber nicht die des Kanzleramts.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr Deutschland GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2023. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 0001 832501. BIC BFSWDE 33LPZ.